Kommunikation und Kulturtransfer in der Personalunion heißt die Ringvorlesung der Uni Göttingen in diesem Semester. Es geht also um den Austausch zwischen Großbritannien und dem Königreich Hannover im 18. und 19. Jahrhundert. Gestern sprach der Göttinger Historiker Peter Aufgebauer zum Thema Kooperation oder Konkurrenz, die Göttinger Königliche Gesellschaft der Wissenschaften und die Royal Society im 18. Jahrhundert. Hören Sie jetzt eine Aufzeichnung.
Vielen Dank, Herr Reitemeier, für die freundliche Einführung. Meine Damen und Herren, was Sie hier sehen, hat noch nichts mit dem Inhalt meines Vortrags zu tun, wohl aber mit den Voraussetzungen, Ihnen diesen Inhalt heute überhaupt präsentieren zu können. Ein ziemlich genialer Einfall meiner Frau, ein umgedrehter Bleistift mit einem Radiergummi am anderen Ende, ermöglicht das Tippen rutschfest, ohne allzu große Behinderung durch einen solchen Gips. Nun aber zur Sache. Georg Christoph Lichtenberg berichtet im April 1770 von seiner ersten Englandreise in einem Brief aus London an Christian Gottlob Heine in Göttingen, auch über ein Gespräch mit dem Earl of Marchmont, dem Großsiegelbewahrer von Schottland. Ich habe mich mit Lord Marchmont über allerlei Gegenstände unterredet. Man hält ihn hier für einen der größten Staatsmänner und Köpfe in England. Er ist dabei ein großer Liebhaber der Mathematik und Physik und hält außerordentlich viel auf Göttingen und die Deutschen. Mit der hiesigen königlichen Sozietät ist er gar nicht zufrieden und sagt, dass gemeiniglich die unbeträchtlichsten Sachen abgelesen würden. Er wollte nicht einmal, dass ich hineingehen sollte. Als ich ihn nach der Ursache dieses Verfalls fragte, so antwortete er mir mit einem Achselzucken. Für den Empfänger des Briefes Christian Gottlob Heine, seit wenigen Monaten ständiger Sekretär der Göttinger Sozietät der Wissenschaften, dürfte beides von Interesse gewesen sein. Die Hochschätzung Göttingens und der Deutschen, wie die drastische Äußerung über die ältere und vermeintlich ehrwürdige Schwester, die Royal Society for Improving of Natural Knowledge. Die Royal Society entstand um 1616 als privater Zusammenschluss eines kleinen Kreises in London, der an den Naturwissenschaften und allgemein an naturkundlichen Fragen interessiert war. Als Motto wählte man die Devise Niemandes Worte, Nullius Verba. Niemandes Worte, nämlich, sollten eine höhere Autorität haben als das Experiment und der empirische Beweis. Damit war die Emanzipation der modernen Naturwissenschaften heraus aus der traditionellen philosophischen und theologischen Deutungshoheit der Antrieb und das zentrale Anliegen der Gesellschaft. Royal Charters Karls II., der auch das Patronat übernahm, gaben der Society eine Verfassung und feste Regularien und verliehen ihr ein Wappen. Der Architekt Christopher Wren, der spätere Erbauer der St. Paul's Kathedrale, und der Physiker und Chemiker Robert Boyle zählten zu den Gründungsmitgliedern. Das königliche Patronat und die Prominenz mancher Mitglieder der ersten Generation machten die Royal Society rasch attraktiv. Und das seit 1556 erscheinende Publikationsorgan, die Philosophical Transactions, die gegenwärtig im 371. Jahrgang stehende Zeitschrift der Royal Society, zählte rasch zu den übernational beachteten Wissenschaftsjournalen und bestimmte vielfach den Diskurs in den Naturwissenschaften. Ein übrigens für das Renommee tat die Reihe von wissenschaftlich herausragenden oder wissenschaftspolitisch einflussreichen Präsidenten wie Christopher Wren, Isaac Newton, Hans Sloane, John Pringle oder Joseph Banks. International berühmte Autoren und Gelehrte wie Gottfried Wilhelm Leibniz, aufgenommen 1673, oder Voltaire, aufgenommen 1743, vermehrten Ansehen und Einfluss der Royal Society. Bald nach der Stiftung der Georgia Augusta wurde auch einer der Göttinger Gelehrten in die Royal Society aufgenommen, nämlich Albrecht von Haller im Jahre 1739. Zu dieser Zeit, also in den Anfangsjahren der Universität, wurde hier in Göttingen und zwischen der Regierung in Hannover und der Universität seit längerem auch das Projekt einer Gelehrtengesellschaft neben der Universität erörtert, und zwar unter führender Beteiligung Albrecht von Hallers. So wie Gerlach Adolf von Münchhausen der eigentliche Schöpfer der Georg-August-Universität war, so kann Albrecht von Haller als der eigentliche Spiritus Rector der Göttinger Sozietät der Wissenschaften gelten, der heutigen Göttinger Akademie der Wissenschaften. Die ersten Überlegungen zur Gründung einer gelehrten wissenschaftlichen Gesellschaft an oder neben der Universität reichen bis in die Anfangsjahre der Georgia Augusta, also die frühen 30er Jahre des 18. Jahrhunderts, zurück. Aus verschiedenen, auch finanziellen und nicht zuletzt persönlichen Gründen wurden die Pläne aber erst um 1750 so konkret, dass man zum Jahresbeginn 1751 in den göttingischen Zeitungen von gelehrten Sachen den Ausblick auf das bevorstehende wissenschaftliche Jahr mit folgender Ankündigung beschloss. Ich zitiere: Endlich wird auch mit der nächsten Oster eine Gesellschaft hiesiger Gelehrter näher zusammentreten und teils in monatlichen Versammlungen, teils in auszuarbeitenden und jährlich an Tag zu gebenden Abhandlungen in der Naturlehre, der Mathematik, der Geschichte und den schönen Wissenschaften ihre Bemühungen zur Aufnahme dieser edlen Künste vereinigen. Man wird auch dem besten Ausschuss der jungen Gelehrten und der akademischen Jugend einen Zugang zu diesen Versammlungen eröffnen und ihnen Gelegenheit verschaffen, sowohl mit Zuhören und mit freundschaftlichem Umgang mit den Lehrern, als auch durch eigene Ausarbeitungen ihre Gaben zu zeigen und anzuwenden. Die königliche Regierung wird diese Gesellschaft auf eine besondere Art schützen und belohnen. Und man wird mit eigenen Preisen die ausländischen und die einheimischen Gelehrten aufmuntern, schwere Aufgaben aus den oben genannten Wissenschaften aufzuklären. Am 23. April 1751 trat die Gesellschaft zum ersten Mal zusammen, und zwar in der Wohnung Albrecht von Hallers in der unteren Karspüle. Der 23. April war der Tag des heiligen Georg, des Namenspatron König Georgs II. Die offizielle Einweihung der wissenschaftlichen Gesellschaft fand am 10. November statt, dem Geburtstag des Königs. Und im ersten Jahresbericht, der zu Silvester 1751 erschien, wurde sie dann als königliche Gesellschaft der Wissenschaften der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit folgenden Worten: Die königliche Gesellschaft der Wissenschaften, die wir im vorigen Jahr nur noch gehofft haben, ist im Itzigen schon zur Wirksamkeit und zur öffentlichen Einweihung erwachsen, und ihre ersten Arbeiten werden in kurzer Zeit ans Licht treten. Beständiger Präsident, wie es hieß, war Albrecht von Haller, Sekretär der Orientalist Johann David Michaelis. Der Gesellschaft gehörten zunächst 7 Ehrenmitglieder an, darunter der hannoversche Staatsminister August Wilhelm von Schwichelt und der Geheime Rat Friedrich Karl Freiherr von Hardenberg. Ferner der Kanzler der Georgia Augusta, der Theologe und Historiker Johann Lorenz von Mosheim. Untergliedert wurde die Gesellschaft in 3 Klassen, eine mathematische, eine physische und eine historische, der zunächst je ein Professor der Universität als ordentliches Mitglied angehörte. Dies waren Johann Andreas von Sengner, Samuel Christian Hollmann und Johann Matthias Gessner für je eine der Klassen. Daneben gab es je einen weiteren Göttinger Professor pro Klasse als außerordentliches Mitglied, nämlich Tobias Meyer, Johann Georg Röderer und Gottfried Achenwall. Und schließlich gehörten als auswärtige Mitglieder aus dem nicht-hannoverschen Ausland je drei weitere Gelehrte pro Klasse der Gesellschaft an. Insgesamt eine anfängliche personelle Grundausstattung von 24 Gelehrten. Hinzu kamen noch 11 sogenannte ordentliche Zuhörer. Den Kern des Akademieauftrags beschrieb Albrecht von Haller in einer bei der feierlichen Einweihung durch den Sekretär Michaelis verlesenen lateinischen Grundsatzrede in Abgrenzung zum Amt eines Universitätslehrers wie folgt. Das Amt eines Universitätsprofessors führe diesen nicht darauf, und jetzt wörtlich Haller, dass er die Wissenschaft mit neuen Wahrheiten bereichern soll. Er muss gleichsam einerlei Weg, Jahr aus, Jahr ein, von Neuem gehen und einen kurzen Auszug seiner Wissenschaft deutlich und ordentlich vortragen, den er nach und nach mit den neuen Erkenntnissen anderer Gelehrter zu bereichern hat. Nie aber kann er sich in seinen Vorlesungen in eine ausführliche Betrachtung einzelner Stücke einlassen ohne andere nötige Teile seiner Wissenschaft zu versäumen. Hingegen ist der Endzweck gelehrter Gesellschaften, dass an jedes Mitglied einzelne und kleine Felder der Gelehrsamkeit genau untersuchet und etwas ans Licht bringet, das einen übrigen, gleichfalls gelehrten Mitgliedern der Gesellschaft unbekannt gewesen war. Kleine Ausarbeitungen, die etwas Neues enthalten, werden in ihren Schriften gesammelt und für die Nachwelt bewahrt. Zweifelhafte Erfahrungen durch ihr vereinigtes Zeugnis und angestellte Versuche mit Gewissheit bestätiget oder verworfen. Schwere Aufgaben, die sie allen Gelehrten vorlegen, von so viel Gelehrten gleichzeitig erwogen und oft glücklich gelöst und dadurch die Anzahl der Wahrheiten vermindert, die das menschliche Geschlecht noch suchet, ohne sie gefunden zu haben. Für die hier genannten Ergebnisse der genauen Untersuchungen einzelner und kleiner Felder wurde eine neue Schriftenreihe ins Leben gerufen, die Kommentare der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, eröffnet mit einer Huldigungsadresse an den Patron, König Georg II. In dieselbe Richtung wie das Postulat kleiner Ausarbeitungen, die Neues enthalten, geht auch die berühmt gewordene Formulierung in dem ebenfalls von Albrecht von Haller 1751 verfassten allgemeinen Plan der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen. Ein bloßer Lehrer kann mit elementaren Wissenschaften und einem guten Vortrage die Liebe der Jugend erwerben und sich selbst zufriedenstellen. Ein Akademiste muss erfinden oder verbessern oder seine Blöße unvermeidlich verraten. Wie dies, das Erfinden oder Verbessern, konkret aussah, lässt sich am Beispiel des ordentlichen und des außerordentlichen Mitglieds, der nicht ohne Grund als erste Genannten, also der mathematischen Klasse, Johann Andreas von Sengner und Tobias Meyer illustrieren. Sengner hatte eine Professur für Mathematik und Naturlehre inne, lehrte bald nach seiner Berufung zusätzlich auch Medizin, insbesondere Chirurgie, befasste sich daneben auch mit Chemie und Physik, hier vor allem der Hydrodynamik. Er entwickelte 1750 ein Wasserrad, das der Vorläufer der Turbine wurde. Den erstmaligen Besuch König Georgs an seiner neuen Kurhannoverschen Landesuniversität im Jahre 1748 nutzte Sengner zu dem Vorstoß, um Genehmigung und Mittel zur Begründung einer Sternwarte zu erlangen. Mit Erfolg, und schließlich wurde er deren erster Direktor. Ein vielseitiger, tüchtiger Mann, freilich auch eitel, ehrgeizig und von notorischer Streitsucht. Er publizierte zahlreiche Monographien zu medizinischen und physikalischen Fragen und veröffentlichte eine vielfach neu aufgelegte Einführung in die Naturlehre. In den Schriften der Akademie erschienen aus seiner Feder Studien über die Oberflächen flüssiger Körper und über die Funktion der Fadenkreuze in den Okularen astronomischer Fernrohre und ihre Verbesserung. Das war in der Tat das genaue Beackern einzelner und kleiner Felder, wie Haller es von einem Akademiemitglied erwartete. Tobias Mayer wurde 1750 auf den Lehrstuhl für Ökonomie berufen. Er las über praktische Geometrie, die sich unter anderem mit geometrischer Projektion und mathematischem Zeichnen, etwa im Zusammenhang der Kartografie, befasste. Außerdem behandelte er Militärarchitektur, die sogenannte Fortifikation, die Anlage militärischer Festungen, verbunden mit Pyrotechnik und Ballistik. Drittens trug er Algebra und Analysis vor, apostrophiert als reine und angewandte Mathematik. Und schließlich lehrte er auch noch Mechanik, nämlich die Lehre von der Konstruktion und dem Gebrauch der Maschinen. Seine eigenen Forschungen im Sinne des Akademieauftrages und im Bereich der Arbeitsfelder der Göttinger Gelehrtengesellschaft aber lagen im Bereich der Astronomie. Mit dem Hauptinstrument der Sternwarte, dem vom König geschenkten Birch'schen Mauerquadranten, womit die neue Göttinger Sternwarte ebenso qualitätvoll ausgestattet war wie das königliche Observatorium in Greenwich, vermaß Mayer die Örter von rund 1100 Sternen des Tierkreises und die Bewegung des Mondes durch den Tierkreis und leitete aus diesen Beobachtungen und Daten eine Theorie der Mondbewegung ab, die es gestattete, mit Hilfe seiner Tabellen und der aktuellen Position des Mondes die geografische Länge eines Schiffes auf See zu bestimmen. Das war in der Tat, um mit Albrecht von Haller zu reden, die glückliche Lösung einer schweren Aufgabe, durch die die Anzahl derjenigen Wahrheiten vermindert wird, die das menschliche Geschlecht noch suchet, ohne sie gefunden zu haben. Also die Lösung einer solchen Aufgabe. 24 Studien kleineren und mittleren Umfangs aus Tobias Mayers Feder sind in den Schriften der Akademie veröffentlicht worden. Diese beiden Beispiele aus der mathematischen Klasse zeigen Folgendes: Das an der Georgia Augusta von Beginn an verankerte Prinzip der weitgehenden Lehrfreiheit und der Zensurfreiheit erhielt mit Begründung der Sozietät der Wissenschaften einen zusätzlichen starken Antrieb im Hinblick auf Forschungsfreiheit, verbunden mit den erforderlichen Publikationsmöglichkeiten. Die enge Verbindung von Universität und Sozietät in Göttingen war neu in der europäischen Wissenschaftslandschaft. Die älteren Gelehrtengesellschaften in Paris, London, Wien, München oder Berlin waren an Residenzstädten angesiedelt und nicht mit einer Universität verbunden. Oder sie waren, wie die Leopoldina, die kaiserlich privilegierte Akademie, überhaupt lange Zeit nicht ortsfest, sondern wechselten mit dem jeweiligen Präsidenten an dessen Wohnsitz. Hier in Göttingen, in der Anbindung der Sozietät an die Universität, liegt auch einer der Unterschiede zwischen der Royal Society und der Göttinger Gesellschaft. Ein weiterer Unterschied ist die fachliche Ausrichtung. Während die Royal Society erklärtermaßen zur Erweiterung naturkundlicher und vor allem naturwissenschaftlicher Kenntnisse gegründet worden war, eben for improving of natural knowledge, richteten sich Interesse, Zuständigkeiten und Kompetenz der Göttinger Sozietät auf alle an der Georgia Augusta vertretenen Fakultäten und Disziplinen, einschließlich der Theologie und der Philologien, ausgenommen lange Zeit allein die Rechtslehre, der man die Eigenschaft einer forschungsorientierten Wissenschaft noch lange Zeit absprach. Die für Göttingen charakteristische Verbindung von Universität und Sozietät zeigt sich auch in einem weiteren Merkmal. Der Kurfürst von Hannover bzw. König von England war der nominelle Rektor der Georgia Augusta und wurde beispielsweise auf jeder Promotionsurkunde als Rektor an prominentester Stelle genannt. Nun, mit Begründung der Sozietät der Wissenschaften, war er von Beginn an auch Patron dieser neuen wissenschaftlichen Gesellschaft. Bei allen Unterschieden haben also die Royal Society und die Göttinger Königliche Sozietät der Wissenschaften denselben Patron in der Gestalt des englischen Königs, solange die politische Personalunion bestand. Mit Georg II., von Ihnen gesehen oben links an der Königswand, Georg III., hinter mir auf der Büste, König Georg IV., oben in der Mitte und Wilhelm IV., oben rechts, blicken uns hier in der Aula nicht nur die Rektoren unserer Universität, sondern auch die Patrone sowohl der Royal Society als auch der Göttinger Akademie an. Allein Ernst August, links unten, der erste hannoversche König nach dem Ende der Personalunion, war nicht mehr Patron der Royal Society, sondern nur noch deren Royal Member. Neuer Patron wurde 1837 mit dem Ende der Personalunion Queen Victoria. Ernst August und seine Nachfolger waren aber Patrone der Göttinger Sozietät. Für unser Thema ergibt sich hier die Frage, ob die sozusagen wissenschaftliche Personalunion in der Person des königlichen Patrons beider Forschungseinrichtungen eher zu Wettstreit und Konkurrenz, etwa um Reputation oder Einfluss bei Hofe, um Ressourcen und Ausstattung, um gesteigertes öffentliches Ansehen geführt hat, oder ob der gemeinsame Patron verstärkt zu wechselseitigen Kooptationen führte und dazu, dass wissenschaftliche Projekte und Unternehmungen gemeinsam konzipiert und durchgeführt werden konnten und vielleicht auch durchgeführt wurden. Wendet man sich mit solchen Fragen den Quellen zu, stößt man allerdings zunächst auf Äußerungen, die nationale, um nicht zu sagen nationalistische Vorbehalte und Vorurteile artikulieren. Georg Christoph Lichtenberg charakterisierte seinen früheren akademischen Lehrer und nunmehrigen älteren Kollegen, den Mathematiker und Physiker Abraham Gotthelf Kästner, als einen notorischen Englandhasser. Derselbe Georg Christoph Lichtenberg, der selbst ein großer Freund und Bewunderer Englands und alles Englischen war, unterstellte den Engländern seinerseits einen grundsätzlichen Ausländerhass. Dem ihm befreundeten Universitätszeichenlehrer und nachmals berühmten Kupferstecher Joel Paul Kaltenhofer empfiehlt Lichtenberg im Jahre 1773 auch einmal nach England zu reisen, rät ihm aber ab, sich dauerhaft dort niederzulassen. In ihren Jahren, Kaltenhofer ist zu diesem Zeitpunkt 57 Jahre alt, sein Vaterland mit einem anderen ganz zu vertauschen, ist nicht ratsam. Man bequemt sich in diesen Jahren nicht mehr so nach den Sitten der Länder. Ein ruhiges Alter lässt sich in England, das nun einmal gewiss die Ausländer hasst, für einen Fremden nicht hoffen. Allein England ist ein vortreffliches Land, sich Güter zu erwerben, das ruhige Alter im Vaterland zu genießen. Der erste berühmte Astronom, der Georg Augusta, der schon genannte Tobias Mayer, wollte sich mit seinen bahnbrechenden Forschungen zur Längenbestimmung auf See auf der Basis einer empirisch ermittelten Mondtheorie nicht an einem entsprechenden Wettbewerb beteiligen, den das englische Parlament mit einem Preis von 20.000 Pfund ausgeschrieben hatte, weil er die Engländer für parteiisch, missgünstig und neidisch hielt. Der Sekretär der Sozietät, Johann David Michaelis, hatte alle Mühe, ihm schließlich das Manuskript fast gewaltsam zu entreißen, um es in London einzureichen. An den Privatsekretär des englischen Königs, William Philip Best, der ein entfernter Vetter war, schrieb Michaelis: So gleichgültig ich dabei sein kann, ob mein ehrbarer Kollege 20.000 Pfund bekommt, wenn ich nichts habe und nur etwas mehr als ein Bettler bin, das war Michaelis natürlich nicht, so sehr finde ich die Estimation unserer Sozietät, Universität und der deutschen Lande des Königs dabei interessiert, ob er, also der Kollege Mayer, dies große Problema gefunden hat oder nicht. Es kommt darauf an, dass in England darüber gesprochen wird, und zwar von solchen, die den Ruhm einem Deutschen nicht missgönnen. Nach der Gnade, die seine Majestät vor Deroland und Vaterland haben, würde es wohl höchst denselben zu einem allergnädigsten Wohlgefallen reichen, wenn einer von ihren deutschen Untertanen sich so signalisierte, und zwar das vor den Augen der Engländer. Vor den Augen des gemeinsamen Patrons also und vor der wissenschaftlichen Öffentlichkeit, vor allem der englischen, sieht sich die jüngere Schwester, die Göttinger Sozietät, unter dem Zwang einer besonderen Profilierung. In der wechselseitigen Aufnahmepolitik der beiden Institutionen ist allerdings von Vorbehalten, Missgunst oder gar national geprägtem Hass nichts zu finden. Die Vorschlags- und Wahlprotokolle der Royal Society gestatten einen detaillierten Einblick in das Aufnahmeverfahren und die Begründungen des jeweiligen Wahlvorschlags. Bereits 2 Jahre nach der feierlichen Inauguration der Georgia Augusta 1737 werden 2 ihrer Professoren zu Foreign Fellows der Royal Society gewählt, nämlich Albrecht von Haller und Johann Anton von Segner. Bei Albrecht von Haller wird sein Rang als königlicher Hofarzt zu Hannover, seine Position als öffentlicher, ordentlicher Professor an der Göttinger Universität mit der Denomination Medizin, Anatomie, Chirurgie und Botanik, seine Mitgliedschaft in der Schweizer Wissenschaftlichen Gesellschaft hervorgehoben. Die Begründung nennt dann seine tiefen Kenntnisse in der Mathematik und vielen Bereichen der Naturkunde, erwähnt das breit publizierte Oeuvre, darunter auch zahlreiche Texte, die bereits der Royal Society vorgelegt worden waren, und unterstreicht schließlich die Erwartung, dass in ihm ein sehr nützliches Mitglied der Society gewonnen werde. An der Spitze der Proposers, der Vorschlagenden, sämtlich Fellows of the Royal Society, und damit als Initiator der Zuwahl Albrecht von Hallers erkennbar, steht Johann Georg Steigerthal. Weiterer prominenter Mitunterzeichner ist Hans Sloane. Steigerthal stammte aus Nienburg, hatte in Helmstedt, Leiden und Utrecht Medizin studiert, wurde 1703 Professor der Medizin in Helmstedt und war ab 1715 Hof- und Leibmedikus in Hannover. Als königlicher Leibarzt begleitete er Georg I. nach London und auch auf die zunächst fast jährlichen Reisen ins Kurfürstentum. Hans Sloane, Mediziner und Botaniker, vor allem weitgereister, leidenschaftlicher Sammler naturkundlicher Relikte und Artefakte, war seit 1727 in direkter Nachfolge Newtons Präsident der Royal Society. Später wurde er der eigentliche Begründer des Britischen Museums, in das er seine umfänglichen Sammlungen als Grundstock einbrachte. Prominente Fürsprecher also aus der Royal Society mit enger Verbindung zum Königshof schlagen einen wissenschaftlich namhaften Repräsentanten der noch ganz jungen Göttinger Universität zur Aufnahme vor. Ähnlich liegt der Fall bei dem anderen Göttinger, der sogar schon 2 Jahre zuvor, 1737, dem Jahr der Eröffnung der Universität, in die Royal Society aufgenommen wurde, der aus Ungarn stammende Mediziner Johann Andreas Segner. Auch hier ging die Initiative vom königlichen Leibarzt in London, Georg Steigerthal, aus und der Präsident der Royal Society, Hans Sloane, tritt dem Vorschlag bei. In der Begründung wird auf die mathematischen und die Kenntnisse in den experimentellen naturkundlichen Disziplinen abgestellt. Ausdrücklich ist hervorgehoben, dass Segner eine Professur für Mathematik, Naturphilosophie und Physik in His Majesty's New University of Göttingen habe. Erkennbar gab es in London um Steigerthal und Hans Sloane eine Gruppe von Naturkundlern, Medizinern und Wissenschaftsmanagern, die den Lehrkörper der jungen Georgia Augusta von Anfang an, vor allem wohl über die zahlreichen einschlägigen Publikationen in lateinischer Sprache, im Blick hatten und im Blick behielten. Allerdings wurden im Vorfeld derartiger Vorschläge strenge Maßstäbe angelegt und die Wahl zum Fellow of the Royal Society blieb eine große Ausnahme, auch nach der Gründung der Göttinger Sozietät 1751. Nur selten und zumeist im höheren Lebensalter erfolgten einige weitere Zuwahlen des 18. Jahrhunderts. Als Johann David Michaelis 1789 aufgenommen wurde, war er bereits 72 Jahre alt. Fast 50 Jahre zuvor, 1741, hatte er einige Zeit in London und Oxford zugebracht und zählte seither zu den England-Freunden und England-Experten der Georgia Augusta. Dass er erst in relativ so hohem Alter zugewählt wurde, erklärt sich wohl aus seinen Forschungsfeldern der Orientalistik, der Theologie und orientalischer Geschichte. Initiator des Vorschlags war Anthony Hamilton, ein vielseitig interessierter Theologe, der in den 70er Jahren Archidiakon von London gewesen war. Ein anderer der Unterzeichner, William Marston, war Orientalist und Sprachforscher und stand seit längerem im wissenschaftlichen Austausch mit Michaelis. Und Edward Whittaker Gray schließlich war Botaniker und hatte das Amt des Sekretärs der Royal Society inne. Der Vorschlag, der also nicht offiziell naturkundliche oder gar naturwissenschaftliche Forschungsfelder von Johann David Michaelis verweisen konnte, hebt denn auch allgemein seinen Ruhm und das breite publizistische Œuvre hervor. Im selben Jahr wie Michaelis wurde auch Abraham Gotthelf Kästner in die Royal Society gewählt, der daraufhin seinen notorischen England-Hass zumindest fürs Erste vergaß. Auch er war bereits ein älterer Herr von 70 Jahren und hatte im Laufe der Jahrzehnte so viel publiziert, unter anderem regelmäßig Rezensionen der Philosophical Transactions in den Göttingischen Gelehrtenanzeigen, dass es hier genügte, auf seinen Ruhm und das breite publizistische Œuvre hinzuweisen. Initiator des Vorschlags war Neville Maskelyne, seit den 60er Jahren der Royal Astronomer von Greenwich. Maskelyne hielt seit langem Kontakte zur Göttinger Sternwarte und den hier tätigen Mathematikern und Astronomen wie Kästner und Lichtenberg. Ihnen hatte die Göttinger Sozietät bereits 1771 als auswärtiges Mitglied aufgenommen. Der königliche Astronom Neville Maskelyne ergriff auch 4 Jahre später die Initiative, um den 51-jährigen Georg Christoph Lichtenberg, der hier irrtümlich Gottfried Charles Lichtenberg heißt, als auswärtiges Mitglied in die Royal Society aufnehmen zu lassen. Zu den prominenten Mitunterzeichnern gehören der Komponist und königliche Hofkapellmeister William Parsons und der Mathematiker, Astronom, Teleskopbauer und nicht zuletzt Musiker William Herschel, der wenige Jahre zuvor, 1781, durch seine Entdeckung eines neuen Planeten berühmt geworden war. Er hatte ihn nach dem englischen König, hier auf der Büste König Georg III., den Georgsstern genannt, konnte sich international aber mit dieser Denomination nicht durchsetzen, denn der neue Planet erhielt später den Namen Uranus. Herschel selbst war seit 1786 korrespondierendes Mitglied der Göttinger Sozietät der Wissenschaften. Bei den Göttinger Zuwahlen von auswärtigen Mitgliedern spielen Mitglieder der Royal Society zahlenmäßig keine prominente Rolle. Was sich zum Teil aus den auf Naturkunde und die empirischen Naturwissenschaften beschränkten Interessenbereiche der Royal Society erklärt. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, also in den ersten 50 Jahren ihres Bestehens, hat die Göttinger Sozietät etwa ein Dutzend englische Gelehrte, die Fellows der Royal Society waren, als auswärtige Mitglieder aufgenommen, darunter allerdings etliche Prominente. Zum Beispiel 1752 Hans Sloane, Mediziner und Botaniker, 1727 Präsident der Royal Society. 1773 George Charles Parker, Second Earl of Macclesfield, als Ehrenmitglied von Beruf Astronom. 1752 Präsident der Royal Society. 1765 den Physiker John Wilkins, der seit 1764 Fellow der Royal Society war. 1766 John Pringle, Mediziner, der einige Jahre später Präsident der Royal Society wurde. 1779 Joseph Banks, den Botaniker, der im Jahr davor Präsident der Society geworden war. Dann noch den namhaften Chirurgen und Sozialreformer William Blizzard, den Leibarzt des Königs für Schottland William Cullen und das Mitglied der Royal Society of Edinburgh, den Naturkundler und naturphilosophischen Autor John Bruce. Fasst man die gegenseitige Aufnahmepolitik der beiden wissenschaftlichen Gesellschaften im 18. Jahrhundert zusammen, hat man den Eindruck eines eher lockeren und fachbezogenen Beziehungsgeflechtes, denn eines straff geknüpften, engmaschigen Netzwerkes. Freilich ist die Mitgliedschaft in Akademien nur ein Indiz für Reputation, für Austausch und wissenschaftliche Kontakte. Die Korrespondenzen, der Schriftentausch, die Rezensionen und Empfehlungen wären weitere zu befragende Indizien. Doch damit eröffnete sich in der Tat ein weites Feld. Die Bibliografien allein von Abraham Gottelf Kästner, Albrecht von Haller oder Johann David Michaelis umfassen einschließlich der Rezensionen jeweils einige tausend Nummern. Lassen Sie mich an das Ende meiner Ausführung wenigstens noch ein Beispiel für ein wissenschaftliches Großprojekt skizzieren, zu dem die Royal Society die Initiative ergriffen hat und das so recht ihrem Verständnis von empirischer Naturforschung mit dem Ziel nachprüfbarer Ergebnisse entspricht. Ein astronomisches Großereignis des 18. Jahrhunderts. Der Astronom Edmund Halley hatte 1716 in einem Aufsatz in den Philosophical Transactions darauf hingewiesen, dass ein sehr seltenes, aber periodisch wiederkehrendes Phänomen angesichts der in den letzten 100 Jahren entwickelten Teleskope, Messinstrumente, verlässlichen Uhren und der Kenntnis der Gesetze der Himmelsmechanik erstmals die Chance eröffnen würde, die Dimensionen des Sonnensystems exakt zu ermitteln. Bei dem Phänomen handelt es sich um den Vorübergang der Venus vor der Sonnenscheibe, der paarweise im Abstand von 8 Jahren einmal pro Jahrhundert eintritt. Halley hatte für das 18. Jahrhundert das Paar 1761 und 1769 vorausberechnet. Das nächste Paar würde 1874 und 1882 sein, das dann folgende und vorerst letzte 2004 und 2012 und das nächste wird 2117 und 2125 stattfinden. Nach Halleys Vorschlag sollten weltweit möglichst viele Astronomen möglichst weit sowohl nach Norden als auch nach Süden aufbrechen, um den zeitlichen Ablauf des Ereignisses von den optischen Kontakten der Venus mit den äußeren und inneren Rändern der Sonne zu messen, woraus man bei den bekannten Koordinaten der Beobachtungsorte die Entfernungen Erde-Venus, Venus-Sonne und Erde-Sonne errechnen konnte. Sie sehen, das sind ganz einfache Formeln. Und schließlich auf der Basis dieser Entfernungen bei den bekannten Umlaufzeiten der übrigen Planeten auch deren Entfernung zur Sonne nach dem dritten Keplerschen Gesetz ermitteln konnte. Das heißt, die Ergebnisse dieser Expeditionen versprachen überhaupt zum ersten Mal die Dimensionen unseres Sonnensystems zuverlässig und präzise zu ermitteln. Dieses war das erste Projekt einer übernational und weltweit organisierten wissenschaftlichen Unternehmung in der Zeit der Aufklärung. Es beteiligten sich englische, französische, russische, schwedische, amerikanische und deutsche Astronomen. Den Beitrag der Göttinger Sozietät lieferte Tobias Meyer auf der ersten Göttinger Sternwarte. Er publizierte seine Daten in den Göttingischen Anzeigen von gelehrten Sachen. Aus verschiedenen, teils organisatorischen, teils technischen Gründen blieben die Beobachtungen des Transits von 1761 allerdings disparat. Daraufhin beschloss die Royal Society unter der Führung des schon mehrfach genannten königlichen Astronomen Neville Maskelyne für den 8 Jahre später folgenden Transit von 1769 nicht nur die Astronomen der Welt zu neuen Expeditionen aufzufordern, sondern eine eigene Expedition in die Südsee auszurüsten. Maskelyne richtete einen entsprechenden Förderantrag im Umfang von 4.000 Pfund an Georg III. Und nicht nur wegen des zu erwartenden Ruhms für England und die Royal Society, sondern auch, weil Georg III. Selbst astronomisch sehr interessiert und versiert war und weil er die wissenschaftliche Bedeutung des Projektes inhaltlich sofort verstand, schien dieser Antrag aussichtsreich. 3 Wochen später gab Georg III. Die Zusage über 4.000 Pfund aus seiner Privatschatulle. Die Royal Society konnte ein eigenes Schiff erwerben, umrüsten und ausstatten und schließlich unter einem astronomisch versierten Kapitän mit fachkundigen Begleitern rechtzeitig zur Südhalbkugel der Erde aufbrechen lassen. Alle großen europäischen Nationen beteiligten sich erneut. Und die Ergebnisse der überaus zahlreichen Beobachtungen des Venustransits von 1769 führten zur präzisen Ermittlung der Erde-Sonne, die im Mittel 149.597.870.700 Meter beträgt. Und seither als die sogenannte astronomische Einheit die wichtigste astronomische Maßeinheit neben dem Lichtjahr ist. Das von Georg III. Finanzierte, von der Royal Society und dem königlichen Astronomen ausgestattete Expeditionsschiff war die Endeavour. Kapitän ein gewisser James Cook, der seine ersten Meriten als Expeditionsleiter und Forschungsreisender dem Planeten Venus verdankte, an dessen Beobachtung er sich selbst aktiv beteiligte, wie den Philosophical Transactions zum Jahre 1769 zu entnehmen ist. Der entsprechende Band wurde natürlich in den göttingischen Gelehrten anzeigend umgehend besprochen. Vielen Dank.
Sie hörten den Göttinger Historiker Peter Aufgebauer zum Thema Kooperation oder Konkurrenz, die Göttinger Königliche Gesellschaft der Wissenschaften und die Royal Society im 18. Jahrhundert. In der kommenden Woche geht es an dieser Stelle um die Göttinger Universitätsbibliothek im Kontext der europäisch-britischen Bibliothekenlandschaften.